willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und das ist unsere vorweihnachtliche Folge. Das heißt, draußen sind die Straßen mit Schnee bedeckt. Schneeflocken rieseln vom Himmel. Wir haben unseren Kamin wieder angeworfen. Und sind dabei, einen schönen warmen Tee zu trinken.
Ist eher so Matsch,
ich,
ne?
Ich aber zumindest. Ist Matsch
bei dir. Ich will jetzt dein Weihnachtsbild nicht zerstören.
Aber stellt euch bitte im Hintergrund auch ein bisschen lizenzfreie Weihnachtsmusik vor. Die haben wir jetzt gerade nicht.
Wir wollen das auch nicht in den YouTube gefallen. Kann man einfach im Hintergrund.
Genau, macht einfach einen zweiten Sound dazu an.
Ach, das ist richtig, richtig heimlich. Schön. Toll. Ja, was gibt's denn so Neues, nachdem Donald Trump Präsident geworden ist?
Ja, noch ist das ja nicht.
Ja, gut. Wer weiß, wenn dieser Podcast erscheint, könnte er schon.
Ja, gut, dann müssen ja bis zum 20. Januar nicht diesen Podcast nicht rausbringen, dann ist vorweihnachtlich nicht mehr.
Ach so, ja, das stimmt natürlich, hast du recht. Aber vielleicht wird er ja auch gar nicht ins Amt berufen, weil die Auszählung ja angefochten wurde.
Ach jetzt, ja. Der wird Präsident und ich halte mich da an Obamas Worte. Ne? Auch am nächsten Morgen wird die Sonne wieder aufgehen und, ne, und sie ist aufgegangen. Ist alles. Die Welt steht noch.
Ja. Ich hab nur die New Yorker freuen sich ja offensichtlich gerade über sein Pendelvorhaben. Also seine Frau und das Kind bleiben ja erstmal noch in New York im Trump Tower und er will wohl auch dann regelmäßig hin und her pendeln. Das wird ja, und so, irgendwie habe ich gehört, 1 Million kostet die Sicherheit da pro Tag für den Tower.
Naja, ich sag mal, der macht das so nebenbei, weißt du? Also Geschäftsmann, aber gleichzeitig auch noch Präsident der Vereinigten Staaten. Der kriegt das schon alles unter einem Hut. Und gleichzeitig noch Family Man.
Auch dazu gibt es ja Artikel, ne? Wie dann die ersten Diplomaten sich bei ihm vorgestellt hatten und dann so nach dem Motto, ja, ich war auch bei ihrem Hotel in Washington. Der hat irgendwie 2 Blocks weiter vom Weißen Haus ein neues Hotel. Das wird schon sehr interessant. Aber ist ja alles getrennt, weil das machen ja seine Kinder, die Firma, nicht mehr er selber.
Ja, richtig. Dann ist alles gut. Ja. Er hat ja auch keinerlei Konflikte hier mit sich selbst. Nee, ist alles, ist schön. Ist gut, ja. Ist eine ganz neue Art von Politiker. Muss man so sehen. Ja, alles klar. Verlassen wir den politischen Teil, kommen wir zu dem angenehmen Teil. Was gibt's denn spielerisch Neues bei dir, Patrick?
Ja, das war jetzt natürlich eine Überleitung.
Hammer, ich weiß.
Ja, ich dachte auch, das wäre einfach, weil ich hab in letzter Zeit wieder mehr Computer gespielt, was auch an Civilization 6 liegt. Ich habe allerdings noch nicht die Amerikaner gespielt im Spiel, aber auch da, wie gesagt, ist ja der neue Teil rausgekommen. Ich will jetzt nicht, also man spielt ja eben sein Ländchen von den ersten Siedlern bis zur Weltraumflug und Besiedlung des Mars oder was auch immer. Hab so meine ersten 2 Partien dabei gemacht. Finde, das hat schon so seinen alten Flair, auch wenn es so ein bisschen, ja, sicher schon gewandelt hat. Die Städte werden größer. Es gibt früher hat man ja alles in die Stadt irgendwie reingebaut und man hat eigentlich auch gar nicht gesehen, was man wie baut. Nur die Weltwunder tauchten dann meistens noch irgendwie drumherum auf. Jetzt baut man ja wirkliche Distrikte drumherum. Also es gibt dann den Wissenschaftsdistrikt, den man am besten irgendwie an Bergen oder im Urwald baut, weil er dann noch Bonus bringt. Das heißt, so ein bisschen Puzzle-Faktor beim Städtebau noch dabei, das fand ich ganz interessant. Was ich noch nicht so tiefgehend ausprobiert habe, nur in so einer Multiplayer-Partie, die ich hier mit einem Freund zusammen angefangen, aber nicht weiter ausgefochten habe, ist der Bereich der Religion. Da schickt man dann seine Missionare los und die kämpfen sich dann auch wirklich mit anderen Missionaren, also so eine Art von Kriegsführung, ohne Krieg zu erklären, aber auf einem theologischen Faktor. Fand ich auch interessant, also hat viele interessante neue Bereiche da drin. Die KI war ja, ist doch etwas kritisiert worden, weil sie etwas...
Das alte Problem, ja.
Ja, etwas zu lasch reagiert hat. Das hatte ich auch schon in der ersten Partie vor dem... Also es gibt jetzt einen Patch, der das wohl etwas bereinigen soll. Danach habe ich jetzt allerdings noch nicht gespielt, wo man schon gemerkt hat, ja, der greift mich da jetzt, hat mir zwar den Krieg erklärt und eigentlich müsste der mich total überrennen, weil ich Einheitenbau immer total vernachlässige. Aber dann läuft er fünfmal um die Stadt rum, greift nicht effizient an und so geht dann so ein Krieg auch relativ schnell wieder vorbei.
Darf ich da direkt, also spielst du das hauptsächlich im Singleplayer oder auch mal Multiplayer?
Nee, hauptsächlich Singleplayer oder eigentlich nur. Also das war mit einem Freund zusammen, haben wir das einmal an dem Wochenende auch mal zusammengespielt und da auch nicht wirklich gegeneinander. Ich meine, der war sowieso am anderen Ende der Karte, aber...
Und ich will mal behaupten, dass das für die meisten Civilization-Spieler doch gilt, oder? Die meisten, die spielen das einfach im Singleplayer vor sich hin und, ne, also völlig unabhängig von anderen Leuten.
Ich glaube, das geht da ja auch schwierig anders, ne? Also, die haben zwar so einen Online-Geschwindigkeitsmodus, aber selbst da bist du ja stundenlang mit einer Partie beschäftigt.
Ja, weil ich stelle das Spiel dann irgendwie mit... Das ist ja ein Spiel, das wahrscheinlich erst mit 6-7 mit der Diplomatie, also da steckt wahnsinnig viel hinter natürlich, es funktioniert bestimmt toll, aber ist ja vom Aufwand her, ja, ich sag mal, eine Twilight Imperium Runde mit 6 Mann ist ja nichts dagegen wahrscheinlich. Gerade vom Zeitcommitment her, naja.
Ich erinnere mich, bei Civilization 3 gab es die E-Mail-Variante, da hast du immer den Spielstand rumgeschickt. Dann.
Ich glaube, sowas gibt es da auch immer noch. Und die haben auch, also, die haben auch so Geschichten da drin, wie einmal diesen Online-Geschwindigkeitsgeschichte, aber zum Beispiel auch, dass du gleichzeitig spielst, es sei denn, du bist im Krieg, dann kommt der Rundenmodus wieder zum Vorschein, ansonsten spielst du faktisch gleichzeitig, um so ein bisschen die Zeitgeschichte. Und du kannst auch Begrenzungen einführen, also so ein bisschen dynamisch angepasst an die Spielzeit, gibt es dann theoretisch auch irgendeine Rundenbegrenzung, nachdem deine Runde dann automatisch beendet wird. Oder du kriegst auf jeden Fall den Hinweis, hey, man wartet auf dich. Auch der sorgt dafür, dass du ein bisschen schneller überlegst.
Wobei ich muss sagen, ich stehe da immer noch ein bisschen fassungslos davor. Das ist ein Spiel, das die meisten Leute im Singleplayer spielen. Und da ist doch, welchen Widerstand der Gegner mir gibt, ein elementarer Bestandteil des Spielspaßes. Also auch für mich gerade bei den alten Teilen. Aber ich muss sagen, wenn das Spiel dann, ich meine, das kam auf den Markt und die KI war schon, das war schon klar, dass das ein Problem ist. Gerade in den meisten Reviews konnte man davon lesen. Jetzt kam dieser Patch raus und ich glaube, GameStar hier hatte einen Artikel nach dem Motto, hat sich was Großartiges verändert und dann war das Fazit leider negativ. Es hat sich was leicht verbessert, aber nicht so verbessert, dass wir tatsächlich irgendwie unsere Wertung hochschrauben können. Nach dem Motto, Krieg zu führen mit 3 oder 4 ist eigentlich völlig egal, weil man den Gegner an irgendwelchen Abhängen völlig ausspielen kann, weil der dann seine Einheit nicht unter Kontrolle hat oder der greift überhaupt nicht an oder der greift dich im 20. Jahrhundert immer noch mit Steinwerfern an. Das ist, ich verstehe das nicht. Das ist doch, also warum macht das die Leute
Total
nicht?
Total War hat doch genau dasselbe Problem. Also die kriegen das doch auch nie hin.
Ja, mit ist ihrer ja KI. Auch für also ja, wobei das, ich muss sagen, ich bin von der Preispolitik von Total War Warhammer, ne, mal abgesehen, finde ich das ein relativ rundes Ding eigentlich, finde ich wirklich. Aber ja, das war ja auch immer kritisch. Einige der größten Total War-Produktionen sind ja dann auch richtig verschrien gewesen, weil jeder gesagt hat, immer, die haben ein Spiel rausgebracht, da konnte man, wenn man auf einer Insel war, war man komplett sicher, weil die KI keine Schifflandung konnte.
Ja, okay.
Ich muss sagen, und bei Civilization 6 fand ich das auch so schade. So ein rundes Produkt, diese Distrikte, haben sie ganz tolle Gameplay-Vorstellungen von gemacht, alles toll. Aber dann, die KI ist doch so elementar für deinen Spielspaß, auch gerade den du, wie bei einem Civilization-Spiel, nach Stunden, ja, also der sich ja dann intensiviert.
Ja, wo ich mich auch fragte, weil da ist es ja fast noch der Teil im Spiel, der am normalsten geblieben ist, ne? Also, du hast vorher auch deine Einheiten bewegt, Städte angegriffen, Chancen abgeglichen und ähnliches, dass die irgendwie da Probleme mit Distriktbau oder was hatten, obwohl das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht so beobachtet, aber da hatte ich den Eindruck, das ist ja nicht die Kritik, die war ja wirklich in der Kriegsführung.
Genau,
ja. Und was ich glaube, ich, das habe ich in einem Let's Play, da bin ich aber noch nicht, oder ist der Let's Player noch nicht so weit, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass jede fremde Zivilisation jetzt Agenten hat, also eine Agenda und eben 2 Stück davon, eine von die mit sozusagen mit dem Volk verbunden ist, zum Beispiel der friedfertige und pazifistische Gandhi, und eine versteckte, die eben, die man erst später im Laufe des Spiels rausfindet, was er noch für eine Zielsetzung hat, und daran baut sich eben auf, ob er mit dir befreundet ist oder ob ihr ständig Reibungspunkte habt, weil du einfach völlig andere Vorstellungen davon hast. Und ich habe den Eindruck, manchmal reibt sich das auch so ein bisschen. Also in dem Spiel hat Gandhi dem anderen, also den Engländern, der Spielernation, den Krieg erklärt, obwohl die sich noch nicht mal gesehen hatten, wirklich. Und irgendwie ist ja die Frage, ist das auch ein Problem für so manche Geschichten? Ne? Dann wird Krieg erklärt, du gehst aber eigentlich gar nicht hin. Also ich muss es auch noch abwarten. Ich habe es, wie gesagt, nach dem Patch noch nicht weiter verfolgt. Habe auch aber auch nie das militärische Kriegsspiel quasi da in den Vordergrund gehabt. Den Eroberungssieg habe ich, wenn dann, nur irgendwann mal gemacht, um mir das Steam-Achievement abzuholen. Aber ansonsten ist das schon, ist das natürlich schon trotzdem etwas nervig.
Ich glaube, das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist auch der einzige Punkt, warum denen die Leute nicht komplett aufs Dach steigen. Ich denke, für die meisten Leute, und ich schließe mich da auch ein, da war Civilization immer ein Spiel, du baust deine eigene Zivilisation auf und dein Fokus liegt auf deiner Zivilisation. Und der Rest, der sind dann irgendwie Handelspartner und manchmal irgendwie vielleicht so ein Kampf, und die Barbaren, die nerven schon manchmal. Vielleicht ist das der einzige Grund, warum die Leute sagen, ach, das kann ich noch akzeptieren. Ich lese mir hier, ich baue ein Weltwunder, dann lese ich mir die Beschreibung durch. Oh toll, jetzt kann ich hier wieder eine Religion gründen oder einen neuen Perk dafür freischalten und so weiter. Vielleicht sind die typischen Civilization-Spiele auch nicht so,
ich glaube, das ist bei so einem Total War, was dann ja die Schlachten auch nochmal in einen anderen Fokus rückt, als du hast zwei Einheiten, die einfach gegeneinander kämpfen und da kommt irgendwas raus an Punktewerten, was der eine und der andere abgezogen bekommt. Da hat das natürlich auch nochmal eine andere Gewichtung, wenn es da diese Probleme gab, ne? Wobei, das war ja da auch schon der globale Teil, aber das war eins der Spiele, was so die letzten Wochen bestimmt hat. Immer mal wieder.
Ja, ist ja auch immer ein sehr langes Unterfangen, Civilization zu spielen.
Naja, da bis zum Wochenende, also ja,
ne? Weg.
So von der Spielzeit ist das eine Partie ein Wochenende. Aber die Wartezeiten sind kürzer geworden, das ist mir noch aufgefallen. Bei 5 konnte ich am Ende irgendwann nebenbei spülen gehen, bis die nächste Runde anlief. Das ist hier jetzt doch etwas flotter.
Immerhin. Ja gut, Matthias, was gibt's bei dir Neues?
Verdammt, jetzt habe ich die perfekte Überleitung verschlafen. Apropos lange Geschichte. Ne, was hat der Person gesagt? Ist egal. Ich habe komplett versaut. Ich wollte dann nur darauf, gerade wenn wir bei Videospielen waren, ich habe mich auch sehr lange jetzt mit einem Spiel beschäftigt, und zwar Tyranny. Und das ist so ein schönes Oldschool-RPG hier von Obsidian Entertainment. Und ich weiß nicht, ob den Vorgänger Pillars of Eternity, der ist.
Den haben wir hier, glaube ich, auch besprochen. Ach, ist das direkt der Nachfolger?
Also genau, stimmt. Da habe ich damals, glaube ich, hier auch ein bisschen auch Kritik geäußert über das Spiel. Und mittlerweile, darf ich dazu sagen, die sind mittlerweile bei Patch-Version 3.0 irgendwas. Und da ist jetzt ein KI-Knopf, den es vorher da, meine ich, nicht gab. Und das wurde also richtig, die haben das System also richtig verfeinert. Jetzt merkst du auch so ein Streamlining in dem Spiel. Also wer das noch nicht kannte, jetzt ist ein toller Moment, um so ein schönes Oldschool 60, 70 Stunden RPG jetzt für die Weihnachtstage, ne? Kann ich wirklich empfehlen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Und genau dieser Feinschliff, der ist jetzt bei dem neuesten Streich Tyranny eben noch nicht so ganz drin. Das ist aber dennoch auch ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ich hatte mit dem Daniel da schon ein paar Mal, oder hatte ich, glaube ich, ja, kann man muss ich schon sagen, von geschwärmt. Mir hat sehr gefallen, dass man so ein tolles Intro hat, in dem man dann in diesem Königreich bestimmt, ein Königreich greift so eine Region an, und man kann dann, man ist Teil dieses angreifenden Königreichs und kann entscheiden, wie man während dieser Invasion handelt. Und genau diese Handlungsstränge, die verändern natürlich nachher, wie Leute mit einem umgehen und auch teilweise, welche Schauplätze da sind und wie die sich verändert haben. Und in einem sehr großen Stil. So, das geht natürlich auf Kosten der Spielzeit, weil die sich sehr viel Mühe dabei gegeben haben, die Szenarien dann völlig unterschiedlich zu machen. Und dann, wie gesagt, teilweise auch Schauplätze zu wechseln. Das heißt, ne, ich habe gerade hier Pillars of Eternity, 70, 80 Stunden, und bei Tyranny kommen eher so 20, 30, 30, 40. Kann man sagen, boah, das ist ja immer noch eine Menge, aber naja, wie ihr das so kennt, es gibt Leute, die regen sich dann trotzdem darüber auf. Und ja, ich kann nur sagen, wer da irgendwie auch Interesse dran hat, eigentlich ganz nett, aber vielleicht ist das Streamlining in ein paar Monaten schon wieder besser.
Aber wie ist das denn, ist da der Wiederspielwert dann nicht auch noch ein bisschen höher?
Ja, na klar.
Dadurch, also ich sag mal, ich finde diese 60-70, also mal abgesehen davon, dass ich, ich weiß nicht, ob ich es hier oder im Vorgespräch gesagt habe, sehr gut darin bin, Spiele nicht durchzuspielen, ist das natürlich auch so ein Ding, dann denkst du, spielst du es einmal durch, deine 60-70 Stunden, hast aber irgendwie den Eindruck, du hast ja eh nur die Hälfte gesehen, weil du bestimmte Entscheidungen im Spiel getroffen hast. Aber du würdest es jetzt auch nicht nochmal anmachen, um nochmal 60, 70 Stunden vielleicht das gleiche Spiel zu spielen, weil in der Zeit schon wieder ein, zwei andere rausgekommen sind, die mindestens ähnlich gut sind. Ah gut, ich rede jetzt sehr theoretisch, weil ich nicht mal die 60, 70, ersten 70 Stunden kriege. Aber ich finde, das ist trotzdem so ein Problem. Da sage ich mir, vielleicht spiele ich lieber so ein Spiel zweimal 30 Mal, also 30 Stunden durch.
Oder einmal.
Die Chance, dass man das einmal durchkriegt, ist doch schon null. Also das
du ist kannst ja vielleicht tatsächlich. Also die Chance ist größer, dass du tatsächlich auch das Ende siehst, meinst du?
Ne? Ja, genau.
Ja. Kaufst du hier im Steam Sale, kaufst dann irgendwie wieder 5 Sachen für $6 und dann spielst du kein einziges komplett durch.
Ja, vielleicht ist der Preis da auch das Problem, ne? Dann wertschätzt du. Ich will jetzt hier nicht, das wäre jetzt noch eine andere Diskussion.
Bei mir ist es einfach, ich habe das Interesse nicht mehr daran. Also, das ist, es gibt nette Sachen, ja, hier Bannersage erzähle ich ja immer wieder, ist ganz nett.
Ja. Aber, ist ja auch von der Spielzeit her, dann ist dann ein wichtiger Faktor, dass das eher überschaubar ist dabei, ne?
Genau, das ist, oder hier dieses neue Batman-Spiel ist auch rausgekommen, das sah ganz nett aus. Von Telltale, meine
so,
ich.
Ja. Ne? Achso, ja gut, Telltale sind ja generell ganz gut, auch überschaubar von der Spielzeit.
Ja, das ist ganz nett, aber ansonsten, das Pillars of Eternity finde ich ganz cool, ich mochte diese alten isometrischen Sachen wie Baldur's Gate oder Icewind Dale, aber ich habe ja noch nicht mal Icewind Dale 2 zu Ende gespielt, was ich mir damals gekauft habe, weiß nicht, 2009 oder so.
Bei Pillars of Eternity bin ich bei 17 Stunden, habe ich gerade gesehen.
Na, immerhin.
Intro wahrscheinlich schon.
Genau, Intro gerade abgeschlossen. Ne?
Ja. Sehr gut. Ja, und dann, genau, und jetzt beginnt das
Abenteuer. Nein, den ersten Akt habe ich abgeschlossen.
Da habe ich aber so, ein Achievement für. Du hattest vorhin das gesagt bezüglich der Veränderung, die du bewirken kannst und dass du eine unterschiedliche Entscheidung dann während des Spielverlaufes treffen kannst. Pillars und die meisten ja von diesen Oldschool-Spielen, die sind da ja eigentlich relativ konservativ. Die spielen eher mit der Illusion, dass du was anderes hättest machen können, aber grundsätzlich besuchst du dieselben Schauplätze, vielleicht mal ein anderer Gegner und so weiter. Aber ich finde, man geht da selten wirklich sehr weit. Und bei Tyranny ist dieser Wiederspielwert, und ich habe es jetzt einmal durchgespielt, ich weiß, wovon ich rede, der ist dadurch, dass du dieses, du machst dieses Intro, und das ist wirklich sehr schön designt mit deinen Entscheidungen, und wenn du dann das Spiel spielst, dann hast du immer wieder, dann ist das so in grüner Schrift unterlegt und dann kannst du da draufklicken, warum dich der Typ so anspricht, wie er dich anspricht. Oder warum der Typ dich hasst wie die Pest, weil du vielleicht damals dafür verantwortlich warst, dass deine Kollegen im Hinterhalt gelandet sind und so weiter. Und das findest du das ganze Spiel durchzogen, so dass du während des erstmaligen Durchspiels eigentlich schon die ganze Zeit im Hinterkopf hast, boah, was wohl passiert wäre, wenn ich damals das und das gemacht hätte.
Also ist der Witcher in isometrisch?
Deswegen hat Witcher auch einen großen Stellenwert bei mir, gerade der erste Teil. Da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, oder auch beim zweiten, wo dann der komplette zweite Akt mal unterschiedlich sein konnte. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die Leute das ernst nehmen und sagen, ja, alles klar, wenn wir den Leuten eine Entscheidungsvielfalt bieten wollen, dann heißt das für uns mehr Aufwand und natürlich auch für dich das Risiko, dass du Sachen nicht siehst, weil du dich jetzt eben nur mal für den anderen Strang entschieden hast. Und da muss ich jetzt, bei Tyranny ist wirklich nicht alles perfekt. Das Ende ist auch, kommt dann viel zu überraschend, eigentlich einer der Hauptkritikpunkte, aber ich muss den wirklich zugestehen, die sind sehr, sehr weit damit gegangen. Ich will, also wenn du das siehst, wenn du das mehrmals startest und die Art von unterschiedlichen Dialogen, mit denen dich Leute begrüßen und ansprechen, andere Charaktere, die dann überhaupt erst da sind oder tot sind. Und im normalen Spielen dann ist das eine Randfigur, weil ja ganz klar ist, dass sie ja keine wichtige Rolle übernehmen kann, weil die ansonsten gar nicht da wäre. Nee, in Tyranny nicht. Also, da muss ich sagen, die haben, das haben die gut hinbekommen. Also zumindest, kannst du jetzt Illusion nehmen oder nicht, aber da ist eine Menge Mehraufwand gekommen, bei denen du wirklich als Spieler, also ich wurde wirklich dazu animiert, ich möchte gerne auch nochmal einen zweiten Durchlauf machen und irgendwas anderes sehen. Wie realistisch das ist, dass ich das jetzt ansteuere, das liegt jetzt mal, das will ich jetzt mal nicht sagen. Aber immerhin bin ich ein Typ, ich beende auch Spiele, ja. Ich habe auch Pillars of Eternity beendet hier, damit will ich mal angeben.
Du hast meinen Respekt. Ja.
Ich habe den optionalen Drachen da unten nicht besiegt, aber ich habe den gesehen, das wollte ich zumindest.
Ach, du bist auch noch die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Schubladen das
inzwischen sind. Ja, ich bin diese Stufen darunter.
Ja, genau. Ja, da sind ja auch irgendwie 1000 Ebenen, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Aber, ja, 1000 sind zum Glück nicht, aber
ja, ja, eine Menge. Es wäre das, womit die das Kickstarter, glaube ich, hoch, also weil ja dann immer, für so und so viel gibt es 5 neue Ebenen oder sowas.
Ja, wird den Daniel freuen, ja, ein Dungeon voller Fallen und Monster.
Beeindruckend. Ich hatte das auf meiner Liste, aber dann hast du mir gesagt, das sind 80 Stunden und dann, ich wüsste nicht, wann ich mir die Zeit dafür nehmen sollte.
Du musst ja. Also dir ist klar, dass du die 80 Stunden nicht am Stück da verbringen
Das musst, ist ja. mir klar, das klingt so ein bisschen wie so eine Strafe, du musst jetzt die 80 Stunden am Stück spielen.
Da muss ich jetzt mal 4 Tage Urlaub
machen. Ist der Punkt ist einfach, ich glaube nicht mehr, dass ich das in irgendeiner Form durchspielen werde. Also das sind Sachen, ich hab mich geärgert, ich hatte irgendwie das letzte Mal GTA gekauft, ich bin großer GTA-Fan. Das ist nicht mehr mein Spiel, das dauert mir alles zu lange.
Hast du Life is Strange durchgespielt?
Nein.
Ach, schäm dich, gespielt. Ey. Mann, ey. Besser als alle Telltale-Spiele zusammen. Na
gut. Aber weißt du was, ist alles nicht besser als normales Rollenspiel. Das ist...
Oh, jetzt hast du deine Überleitung gefunden.
Ha, super, ja? Ne? Klasse, ne? Ich hab nämlich letztens wieder Rollenspiel gespielt. Und zwar haben wir in einer kleinen Runde Epoch gespielt. Oder Epoch, das ist ein Survival-Horror-Rollenspiel. Kite hat geleitet, Ralf Sandfuchs war auch da. Dann noch der Sohn von Ralf und der Lutz, ein Kumpel von Kite und Ralf. Und das ist ein sehr interessantes kleines Spielchen, wo du eben eine typische Survival-Horror-Geschichte hast. Und du hast eine sehr ungewöhnliche Mechanik, um Konflikte zu lösen. Und zwar läuft das so, dass du immer eine Szene spielst und am Ende der Szene musst du eine Entscheidung treffen. Dann kommt dann zum Beispiel hier, und dann siehst du den Axtmann auf dich zukommen und auf die Gruppe zukommen und der will seine Axt schwingen. So. Und dann hat jeder 4 Karten auf der Hand. Und zwar eine leichte Verwundung, eine mittlere Verwundung, eine schwere Verwundung. Und eine Heldenkarte bzw. eine Feiglingkarte. Da muss dann jemand anders für dich noch eine extra Karte ausspielen als Feigling. Oder du als Held spielst für jemand anderen eine Karte aus, um den zu retten. Also musst dann doppelt Karten ablegen. Und die Sache ist die, wenn du keine Karten mehr hast, wenn du keine Karten mehr ausspielen kannst, bist du tot. So, es gibt aber 6 Szenen. Das heißt also, es gibt mehr Szenen, als du Karten hast. Und du bekommst Karten am Ende der Runde zurück, wenn du, da wird geheim abgestimmt, wer der interessanteste Spieler war.
Ach du je.
Ja, ja. Das ist die einzige Mechanik, die mir nicht so recht gefällt, weil ich mag es auch nicht, zum Beispiel Erfahrungspunkte auszugeben für denjenigen, der das beste Rollenspiel gemacht hat oder sowas. Finde ich nicht
so gut. Du hast mir heute besonders gut gefallen, Steffen.
Richtig, ne? Das ist gut gemacht, Patrick. Du bekommst einen Punkt extra. ist nicht so ganz mein Ding. Fällt aber tatsächlich nicht extrem ins Gewicht. Also es ist nicht so schlimm. Also die erstplatzierten Spieler, die bekommen jeweils eine Karte zurück. Die nichts bekommen, bekommen ein Flashback und können damit die Handlung aktiv beeinflussen. Also zum Beispiel kannst du dann irgendwie zwischendurch mal sagen, weil du hast kein Fertigkeitsblatt oder sowas, ne? Du spielst an einen Typen, der ist ebenfalls aus Karten gebaut und der kommt dann wir hatten so ein viktorianisches Ding, du kommst dann aus irgendeiner Schicht, also bist du entweder adelig, arm oder Mittelschicht oder sowas, denkst du dir einen Job aus, den du hast, und das definiert dann im Grunde deine Fertigkeiten. Ist also ein sehr regelleiches Erzählspiel. Und dann kannst du dann eben mit so einem Flashback kannst du dann eben sagen, als ich damals mit meinem Vater auf der Jagd war, hat er mir gezeigt, wie man mit einem Gewehr umgeht. Und dann kann ich eben auch als was weiß ich, als Arzt mit dem Gewehr schießen, was ich normalerweise nicht könnte. Und dann webst du das dann eben in deine Geschichte dann ein. Das war ganz interessant.
Also, das wäre dein Flashback, mit dem du dann... Ah, okay.
Genau,
okay.
Das wäre dann dein Flashback. Und das Nette ist, von der Idee her, ich bin mir sicher, dass wir da mit Kite vielleicht nochmal eine Episode machen können. Der kann das dann noch ein bisschen genauer erklären, weil er sich da eben mehr mit beschäftigt hat und auch schon mal ein bisschen länger gespielt hat. Also er hat die ganze Berge des Wahnsinns-Kampagne sozusagen in einer Spielrunde gemacht. wo du dann einmal, was eben ganz cool ist, du spielst eben die Expedition in die Berge des Wahnsinns. So, und dann hast du die erste Sache ist, du bist auf dem Schiff und auf dem Schiff passiert irgendwas. So, Szene. Du musst den Attentäter irgendwie finden oder sowas. So, und dann, dann musst du es eben ausspielen. Und dann bist du in der Nähe, je nachdem, was du ausspielst, wenn du dann die leichte Verwundung hast, bist du in der ganzen nächsten Szene leicht verwundet. Und dann am Ende dieser Szene ist sozusagen diese leichte Verwundung weg, wie in so einem Slasher-Film eben. Also, ne?
Aber es ist ein wichtiger Bestandteil, dass das dann irgendwie also diese 6 Szenen sind und dann ist quasi, beginnt wieder eine neue Runde oder wie. Und dann.
Genau, dann ist das, also genau, nach 6 Szenen ist das Ding zu Ende.
So ist das gebaut, okay.
Genau, ja. Und wie gesagt, ist wichtig, ist so ein bisschen wie Dread, ne? Also wenn der Turm umfällt, bist du tot. Und da ist es eben so, wenn du keine Karte ausgeben kannst, bist du tot. Aber du kannst eben auch andere dazu bringen, eben die Karte abzuschmeißen, wenn du sagst, ich verstecke mich einfach hinter denen. So, dann schmeißt du mal 2 ab. Das ist ganz cool gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Runde. War ganz cool, ja. War aber nicht unsere Weihnachtsrunde. Wir haben ja noch eine Weihnachtsrunde, oder vielleicht haben wir die auch schon gespielt, das kann auch gut sein. Und ich hoffe, dass das wieder klappt. Ich hoffe, dass auch ihr beide dafür Zeit habt. Und ich hatte dieses Jahr, hatte ich überlegt, es gibt für Dungeon Core Classics gibt es so coole Weihnachtsabenteuer, so Weihnachtsdungeons. Und die haben aktuell einen Kickstarter laufen. Der ist wirklich von der Idee her ziemlich cool. Da spielst du Charaktere, die unter Gedächtnisverlust leiden. Und das ist eben so ein Fantasy-Dungeon-Crawling. Ne? Du spielst Charaktere, die haben Gedächtnisverlust und du bekommst einen Charakterbogen mit Rubbel-Effekt. Das heißt, du rubbelst dir deine Fertigkeiten frei. Also du guckst dann, okay, welchen Job habe ich denn? Welchen Beruf habe ich gelernt in meinem Fantasy-Dorf? Und dann musst du eben 1 von 3 Feldern aufrubbeln, was ganz cool ist. Da würde ich unheimlich gerne mitmachen bei dem Kickstarter, aber kannst es eben vergessen. Es kommt aus den USA, es wird niemals vor Weihnachten ankommen. Außerdem ist es für Level 4, also viel zu schwierig. Das heißt, ich nehme eines der anderen Weihnachtsabenteuer, wo es dann darum geht, dass es irgendwo im Norden der Eismagier irgendwo lebt oder was. Klang auch ganz witzig. Ich hoffe, dass wir dann dazu kommen werden. Ja, das waren so die wichtigen Sachen. Oh, eins habe ich noch auf meiner Liste stehen, sehe ich hier gerade. D&D ist neuer Kram erschienen. Die bringen ja nicht mehr ganz so viele Bücher raus. Aber ich habe gesehen, der Folos Guide to Monsters ist erschienen. Und der sieht ziemlich gut aus. Da haben die ein sehr interessantes... eine sehr interessante Art der Darstellung genutzt. Die wollten eben mehr Story da reinbringen und nicht nur ein reines Monsterbuch machen, wo eben Statblocks an Statblocks gereiht hast.
Aber das gibt's ja auch schon, oder?
Also. Genau, das gibt's schon, richtig. Und hier hast du dann eben so ein Teil, wo dann eben ein bisschen was über, was ich zum Beispiel, konnte man online sehen, den Gedankenschinder, und dann hast du, wie Gedankenschinder arbeiten, was die planen, warum die so sind, wie sie sind, und wie die Kultur ist oder wie Betrachter sich fortpflanzen oder so, oder was sie für Umgebung haben, was für Sklaven die haben. Fand ich sehr cool gemacht von der Idee her. Also das ist nicht schlecht. Ich bin bislang sehr angetan von allen neuen D&D-Büchern, die rausgekommen sind.
Ich muss sagen, ich stecke da gar nicht mehr drin.
Das ist bedauerlich. Also ich meine, wir haben ja auch die Runde nicht mehr. Das ist total schade, aber wie gesagt, es ist kein... Bislang muss ich sagen, klar, hast irgendwie ein oder andere Kommentar, ja, okay, jetzt hatten wir ein Drachenabenteuer, jetzt hatten wir ein Elementarabenteuer, jetzt kommt ein Riesenabenteuerband, ja gut, ist jetzt nicht ganz so spannend, dann hatten wir hier Ravenloft, okay, kenne ich auch irgendwie schon, aber insgesamt, die Produktqualität ist hoch, ich finde das gut, die haben wohl sich sehr bewusst dafür entschieden, viel weniger rauszubringen und sich mehr Zeit zu lassen für die ganzen Sachen. Also schlecht ist es da bislang noch nicht rausgekommen, hatte ich den Eindruck.
Okay, ich sehe schon. Vielleicht mal einen Blick wieder riskieren.
Auf jeden Fall ist es eine, also wir hatten ja viel Spaß damit. Also es hat doch super funktioniert. Das System war gut.
Ja, ist auch, das ist nur eine Zeitfrage. Ich war von dem Regelsystem damals eigentlich ziemlich überzeugt.
Ja, muss ich auch sagen. Also
aber hatte ich auch hier schon mal erwähnt, ein, zwei Abenteuerbände hatte ich mir reingezogen und da war ich dann schon nicht mehr so begeistert. Deswegen ist halt ja, jetzt so.
Aber der gut, erste. Der erste war auch nicht so toll. Ja. Das mit diesen hier Tyranny of Dragons sowas, das ist nicht so der Hammer.
Genau.
Das mit den Riesen sieht ziemlich gut aus, finde ich. Also das, okay, Ravenloft, alles klar, aber Ravenloft muss ich sagen, ich kenne Ravenloft, muss ich jetzt nicht normal spielen. Aber da muss ich sagen, das mit den Riesen sieht ganz cool aus. Vielleicht liegt es ja unter meinem Weihnachtsbaum.
Du kennst ja Ravenloft, da brauchst du nicht mehr spielen. Das ist doch quasi ein Setting, da kannst du durchgespielt.
Naja, D&D kenne ich schon. Das Abenteuer, also ich kenne das Abenteuer eben. Also, okay. Das alte Ravenloft, Castle Ravenloft Abenteuer. Und das ist eben ein Remake von dem alten Ravenloft Abenteuer. Ja, klar, sind irgendwie zwei, drei Änderungen bestimmt drin, aber weiß nicht, da hätte ich jetzt lieber irgendwie was anderes gesehen, muss ich sagen. Also fand ich dann nicht ganz so spannend. Da finde ich das mit den Riesen netter. Also, weiß nicht, spricht mich aber dann auch mehr an. Also ich finde Riesen als Gegner einfach ganz cool. So sieht's aus.
Ich habe bei Netflix läuft momentan Designated Survivor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das
ja, was zum Teufel? Erzähl erst.
Ja,
mir sagt's nichts.
Ich hab bisher auch nur die Folgen, das lief ja, glaube ich, generell schon länger oder zumindest kann man mehr Folgen schon sehen. Die bringen jetzt pro Woche eine raus. Und Hintergrund ist, Kiefer Sutherland ist Minister für Bauen und irgendwie so ein Killefit und ist eben Designated Survivor. Das gibt's auch wirklich. Das ist im amerikanischen System derjenige, der irgendwo ausgelagert wird, wenn Präsident und Vizepräsident und das ganze Kabinett an einem Ort versammelt sind, um im Fall des Falles die Regierung aufrechtzuhalten. Und genau das passiert natürlich und so wird jemand, der eigentlich überhaupt gar keine Lust auf politische Karriere, diese ganz politische Hickhack hat, plötzlich zum wichtigsten Mann der Welt in einem der größten Terroranschläge quasi des Landes. Jetzt habe ich schon gesagt, warum der das wird. Aber gut, was soll man sich sonst bei einer amerikanischen Serie vorstellen? Die sterben ja nicht alle gleichzeitig Aliens an einer Grippe.
Die ersten Minuten mehr, ne? Darum geht's ja gerade. Ist ja die Prämisse dieser Serie.
Ja, das ist schon... und die macht mir momentan viel Spaß. Ich muss mal gucken, wie sich weiterentwickelt. Aber schon mal so eine kleine Empfehlung. Ich weiß nicht, du hast ja auch schon gesehen?
Ich fand ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich fand einfach die Idee dann toll und den Schauspieler darin. Ich mochte... es ist etwas charmanter, kann man auch sagen. Ist nicht unbedingt immer ein Vorteil, aber man merkt, dass es ungefähr das Budget ein Zehntel vielleicht von jeder House of Cards Folge ist, ne? Also wenn man es damit vergleicht, genau. Und das hatte ich kurz vorher gesehen, irgendwie Staffel 4, glaube ich, hatte ich zu Ende gesehen. Und dann, irgendwie war ich da in dem Thema drin und dann Designated Survivor. Also wenn man das sofort aufeinander folgt, sieht, dann ist das, leidet Designated Survivor schon sehr darunter. Aber ich muss trotzdem sagen, also das Setup, ne, Kiefer Sutherland ist auf einmal, er ist vor allen Dingen auch nicht so ein Hard-Ass, sondern ist
eigentlich... Nicht über
24.
Genau, ganz im Gegenteil. Und der muss dann aufpassen, dass ihn die Leute da nicht alle links und rechts ausnutzen und er wird dann auf einmal Präsident. Und die Idee fand ich dann gut. War eine schöne Abwechslung zu Westworld und ähnlichem. Ne?
Ja.
Ich hatte noch zwei Dokus hatte ich noch gesehen. Making a Murderer hatte ich gesehen.
Oh ja, und die ist auch gut.
Wie hieß das andere nochmal? Irgendwas mit Robert Durst heißt der Mann und der Unglücksrabe heißt es, glaube ich. Irgendwie The Jinx, weiß ich nicht mehr. Mhm. Das auch ziemlich, also ne, sind reale Fälle. Also Making a Murderer ist eben, das wird in 10 Folgen erzählt, wie ein Typ aus einer relativ armen Gegend für einen Mord angeklagt wird. und wirklich dann durchexerziert wird, wie das, ne, so mit Originalgerichtsakten und Originalaufnahmen aus dem Gericht und sowas. Und du guckst das, also die erste Folge fand ich auch relativ schwach, also wenn man schwach, also wenn man das von einem realen Fall eben sagen kann, ja, Realität war ein bisschen schwach.
Haben sich ein bisschen schlecht überlegt, ne?
Ja. Das ist ja flott. Erinnert jetzt an eine Bibelrezension, ne?
Ah. Ja, hab ich jetzt, ja,
ein bisschen mehr erwartet. Hauptcharakter tritt erst im zweiten Akt auf, ne?
Ja, schwach. Ziemlich unrealistisch, da diese Geschichte. Aber wie gesagt, erste Folge, weil eben dann die Charaktereinführung und so weiter, und denkst du, okay, was ist denn hier das Problem überhaupt bei der ersten Folge, okay? Der war nämlich dann schon mal im Gefängnis, unschuldig, für, weiß nicht, 12 Jahre oder so, oder noch länger.
Ja, genau.
Und dann kommt er raus und dann beeindruckenderweise wird er dann für einen Mord angeklagt. Und das ist wirklich unheimlich. Also ist echt ziemlich merkwürdig. Ich habe jetzt, ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert ich habe bei Wikipedia nachgelesen, wie es dann tatsächlich war.
So heißt das bei euch macht. Autoren, also alles
ja.
klar.
Recherche, ja, so funktioniert das. Und das Krasse ist, also es kommt wohl eine zweite Staffel,
ich glaube, ist nicht sogar schon eine zweite schon da?
Ist sie schon da? Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ich weiß es gar nicht. Oder kommt eine dritte? Ich weiß es nicht. Red einfach mal.
Muss ich mal gucken.
Ich habe das nicht auch letztens gesehen.
Ist wirklich sehenswert. Ist ziemlich interessant. Und der, der Fall ist wohl relativ nah dran an dem Ganzen. Da wurden wohl irgendwie ein paar Sachen rausgeschnitten. Also auch ein paar Beweise, die Staatsanwaltschaft irgendwie anführt. Aber dennoch ist das recht erschütternd. Also bei, er ist eben einer der Angeklagten, der Hauptangeklagte, aber der andere, das ist so ein Junge, der irgendwie 16 war mit einer Lernbehinderung, der offensichtlich sehr langsam ist, der Junge. Und er wird dann eben von der Polizei, verhört, ohne dass seine Mutter da ist. Und dann, ja, komm, jetzt erzähl, sei doch mal ehrlich. Sei doch mal ehrlich. Du bist doch reingegangen in den Wohnwagen. Ja, gut, ich bin reingegangen in den Wohnwagen. Und dann denkst du, was? Wie kann sowas vor Gericht zugelassen werden? Das ist ja unfassbar.
Da sind einige, also, genau wie bei Narcos, ich will nicht, das nicht so falsch, ist ja eine Serie über einen US-Drogenbaron, so einen südamerikanischen Drogenbaron. Das Gruselige, ich habe beides irgendwie relativ nah beieinander gesehen und du denkst dir, wenn das in einem Drehbuch gestanden hätte, wäre das schon ziemlich skurril gewesen. Aber es ist die Realität. Ja. So ein paar Dinge, wo du dir denkst, das würdest du nicht glauben, wenn es sich ein Autor ausgedacht hätte.
Escobars Einstieg in die Politik zum Beispiel.
Ja, genau.
Also, falls du das war nicht
klappt. Reichlich an den Haaren herbeigezogen. Das war ziemlich gut. Das andere, die Geschichte um diesen Robert Durst, also der schreibt sich wie Durst, Das ist ein Millionär aus hier Manhattan. Erbe von so einem richtigen Immobilienunternehmen, also unfassbar. Und der hat als Frau verkleidet irgendwo in Texas einen Mann umgebracht, seinen Nachbarn, den zerstückelt und in den Fluss geworfen. So. Und dann aufgespürt, also konnte relativ schnell auf den kommen als Täter, stellte sich heraus, der ist aber schon mal in den 70er Jahren in der Presse gewesen, weil der Verdacht bestand, dass er seine Frau ermordet hat. Und die Frau ist dann einfach verschwunden. So, und dann wird dieser Fall aufgerollt. Ich will das, es klingt irgendwie ziemlich merkwürdig, wenn man da so fasziniert drüber spricht. Ich will das nicht spoilern, ne? Wie spannend, wie geht das aus? Es ist echt merkwürdig. Und es ist ziemlich gut gemacht. Es ist eine richtig gute Serie. War sehr unterhaltsam. Unterhaltsam in Anführungszeichen.
Ja, ich muss auch sagen, gerade bei Making a Murderer habe ich nur, also wurde mir auch empfohlen, will ich auch noch sehen. Aber da wurde mir schon dabei gesagt, Warnung, das kann einen schon ziemlich runterziehen, wenn man das so sieht.
Ja, ist tatsächlich so, ja. Also ist schon sehr... sehr ungewöhnliche Art der Herangehensweise. Also ich fand das interessant. Also diese True Crime Geschichte fand ich das eigentlich schon immer schon interessant. Ich bin auch Aktenzeichen Y fand ich auch immer sehr interessant.
Wie würden Sie entscheiden?
Als Kind war es super spannend.
Als Kind war das richtig spannend. Das stimmt ja.
Ist doch so leicht unheimlich.
Aber dann.
Aber trotzdem, es ist leicht unheimlich, aber auch erschreckend schlecht geschauspielert. Das ist.
Es gibt ja noch Amanda Knox. Knox.
Stimmt, ja. Das war.
Die ist auch, jetzt irgendwie auch vor kurzem so eine Netflix-Doku rausgekommen. Da hatten sich Jan Böhmermann und Olli Schulz, glaube ich, schon drüber unterhalten, ob sie nur Mörderin ist oder nicht.
Ist aber ganz, also finde ich ein interessantes Ding. Also ich bin ja auch sehr großer Werner Herzog-Fan. Ich habe die neue Doku noch nicht gesehen von ihm, mit wo es ums Internet geht. Das klang auch sehr spannend, aber ich kann hier, dass die Doku über der Mann, der mit den Bären gelebt hat, fällt mir gerade der Name nicht ein. Aber die war auch ziemlich beeindruckend. Also das ist auch ein realer Fall. Der lebte eben als Naturschützer, lebte der in den Wäldern Alaskas und ist eben sehr nah bei Grizzlybären gewesen und meinte, das wären seine Freunde.
Grizzlyman, nicht ganz, ich wollte gerade sagen,
genau, Grizzlyman.
Stumpf wie Bärman, nee, Grizzlyman, okay.
Grizzlyman war es, ja.
Habe ich auch gesehen.
Und das auch ziemlich
gesehen, kann man nicht sagen, durchgeskippt.
Und wie ich überhaupt auf dieses Making, sorry, wir werden hier zum Serienpodcast.
Aber wir sind ja unser Smalltalk, ne? Also.
Ja, gut, okay, da haben wir Narrenfreiheit. Ja,
erzähl nur bei den Serien vielleicht nicht immer die erste komplette Hälfte, wenn du.
Ich halte, was denn? Ich habe nichts gespoilert bei
Das stimmt.
Das war alles noch okay. Alles noch okay. Das kriegst du wirklich relativ schnell mit. Wie ich eigentlich darauf gekommen bin, war nämlich die Werner Herzog-Doku im Todestrakt, wo er sich mit Leuten unterhält, die im Todestrakt einsitzen und hingerichtet werden sollen. Und das ist wirklich echt merkwürdig. Also, wo du wirklich Leute hast, der ist dann hier, weiß nicht, der sitzt dann irgendwie seit 10 Jahren in Haft und ist dann jetzt 21. 31 und 21 wäre cool. Das wär echt merkwürdig. Du guckst da echt, wirklich, das sind dann, also teilweise wirklich Kinder, könntest du noch sagen, oder Jugendliche, die wirklich nicht richtig sich entwickelt haben, die Leute. Und die wissen auch, manchmal habe ich den Eindruck, die wissen auch gar nicht genau, was da gerade so passiert mit denen. Es ist ganz merkwürdig.
Ich habe gerade bei Wikipedia mal die Zusammenfassung aufgesucht. Der vierte Teil der zweiten Staffel klingt schon ziemlich gut. Ich will nichts dazu sagen, aber ich glaube, ich muss mir das jetzt auch angucken.
Also es ist ziemlich beeindruckend. Wie gesagt, ich kann immer nur, ne, die Werner-Herzog-Sachen sind merkwürdig zum Teil. Mein liebster Feind ist natürlich mit Klaus Kinski, ist natürlich bekannt, aber die anderen, das ist wirklich toll. Also ich gucke das unheimlich gerne, die Dokus. Die sind richtig gut.
Okay, ich hätte jetzt einen Schlupf, wenn ich jetzt sage, das ist mir ein bisschen zu langsam.
Ja, also ich weiß. Ist nicht dein Tempo, ne?
Ist nicht mein Tempo, ja. Nicht ganz mein Tempo. Ich will aber nur mal kurz hier, wo wir gerade bei Crime und Krimi, dann aber was Leichtes, Leichtes kann man nicht wirklich sagen. Aber The Night Of, ne, mit John Turturro, hatte ich dir auch schon erzählt, ne? Ist eine schöne, achtteilige Miniserie, Remake von Criminal Justice, und das fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, also hat mir auch sehr gefallen. Und das ist vor allen Dingen, ne, es hat keinen echten Hintergrund, soweit ich weiß, hoffe ich nicht. Ne? Also muss man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das dann sieht. Also jetzt so mal als Kontrapunkt gegen
als diese Voyeur. Ganzen
True Crime-Dramen.
Ja, ist nun mal so. Also es ist ja nicht, ich finde das eigentlich nicht so sehr voyeuristisch aufgemacht. Also es ist einfach, es ist zum Teil ganz interessant, sich das anzuschauen. Na gut, kommen wir weg von den ganzen Serien, kommen wir langsam zu Ende. Machen wir nochmal den kurzen Business Talk, Patrick. Warum hatten wir einen Samurai-Freitag am Black Friday? Kannst du mir das verraten?
Ja, ich habe die Tage danach auch nochmal drauf geachtet. Viele hatten dann auch eine Black Week. Ich glaube, bei Kaufhof hatte ich das gesehen. Die hatten Black Friday und über dem Friday so groß Week stehen, dass du das Friday nicht mehr sehen kannst. Hintergrund ist, dass in Deutschland Black Friday ein geschützter Begriff ist. Also es hat jemand das als Marke registrieren lassen. Schon vor 2 Jahren ging das erste Mal rum. Und dementsprechend ist es so, wer sich da, wer das benutzt für Werbezwecke, kann dann abgemahnt werden dafür oder dreht eben eine Markenrechtsverletzung und das Risiko wollten wir dann doch nicht eingehen. Also nur mal, es laufen da wohl auch schon eine ganze Menge Löschanträge zu, aber als ich dann nochmal weitergeguckt habe, das Ganze ist auch schon 2 Jahre her. Also die Mühlen der Justiz brauchen da wohl offensichtlich etwas länger. Und ist einer der skurrilen Fälle, wo man Glück haben muss, eigentlich drüber zu stolpern, weil mit normalem Menschenverstand so ein inzwischen hier ja auch nicht ganz unbekannten Tag, ne? Kommt ja zwar aus Amerika, als Tag nach Thanksgiving, was ja hier auch nicht so die Rolle spielt, aber er hat sich ja eben so ein bisschen über den Teich gemacht, dieser Tag. Wäre so ein bisschen so, als wenn man jetzt auf die Idee kommen würde, Weihnachten sich zu schützen zu lassen. Wie sie werben mit Weihnachten. Ja,
aber warum nicht?
Naja.
Warum nicht? Das sind so absurde Sachen, wo ich wirklich am gesunden Menschenverstand zweifle. Weil ich wäre da voll reingetappt in das Ding. Ich wäre ja doppelt reingetappt, weil ich hatte ja noch die Idee, ich Dummkopf, Patrick, lass doch mal auf das PDF 4% geben.
Ja, ja, gut, das ist dann die andere skurrile Geschichte.
Zack, genau. Schon auf die Fresse gefallen. Hätte ich schon direkt hier Pleite, Insolvenz angemeldet.
Ja gut, aber das sind ja so Dinge, die musst du dir einarbeiten, wenn du so einen Verlag machst, dann musst du wissen, was darfst du nicht. Wir durften dann Versandkosten reduzieren, das kann uns keiner verbieten. aber ansonsten, aber das andere musst du, also wer kommt denn auf die Idee, vorher zu prüfen, ob er mit dem Begriff Black Friday Werbung machen kann? Da gehst du ja nicht zum Markenregister und gibst es da ein. Ja. Kannst du machen, dann findest du das auch. Findest du auch, dass das hier in der Anwaltskanzlei ist und ich glaube, dass der Originalbesitzer ist dann irgendeine Firma in China oder was. Also läuft schon alles darauf hinaus, dass es dann wirklich sehr ernsthaft betriebene Marke ist, die da genutzt wird.
Ich frage mich, ob man sich dadurch dann bereichern kann oder ob das jetzt der einfach nur Unterlassungserklärungen da einsammelt.
Ich glaube, der sagt, der kassiert wahrscheinlich dann das Geld
ab. Also dafür, dass er das dann trotzdem benutzt in seinem
einfach. Weil das Entscheidende ist, solange das da drin steht, ist das Recht. Also da können noch so viele Löschanträge laufen. Es ist dann in dem Moment, so wurde das, habe ich das in mehreren Beiträgen gelesen, erstmal ist es eine Marke. Die ist da drin und da kannst du auch nicht einfach mal sagen, ich verstoße mal dagegen und klär das dann vor Gericht. Da wären die Chancen wahrscheinlich nicht so groß.
Aber du musst es ja auch bezahlen. Ja, also, ne, das ist immer die alte Weisheit. Ja, du kannst ja Recht haben, aber Recht haben kostet auch Geld. Also du musst ja dann erstmal in Vorlage, du musst den Anwalt bezahlen, dann hast du den ganzen Stress und dann zieht sich das irgendwie 2, 3 Jahre dann vielleicht noch hin, wenn du Pech hast. Und dann sagst du am Ende, ach komm, sollen wir uns nicht außergerichtlich einigen und dann krieg ich einfach 1.500 Euro und dann sprechen wir nicht mehr drüber. Und dann denkst du, oh nee, bis zum bitteren Ende fällt mir das aus.
Ich sag mal, das wird unter so. AfD-Regierung alles anders.
Das stimmt, ja. Da gibt's keine Gerichte mehr. Brauchen wir nicht.
Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum mir das gerade jetzt so einfiel.
Weiß ich auch nicht. Wo wir aber den Kreis geschlossen haben quasi, ne?
Der Kreis, genau, der Kreis
zu Trump, ja. Dabei wollte ich eigentlich noch über Star Wars Destiny sprechen, aber oft nur kurz.
Oh Gott.
Ein Sammelkartenspiel, ein Sammelkartenwürfelkartenspiel. Patrick, komm, du hast dein Booster-Paket schon bestellt.
Ein Sammel... Was sammelst du denn jetzt? Karten oder Würfel?
Bitte nicht, du weißt nicht, was Star Wars Destiny
beides
ist. Nee, ich hab's keine Ahnung. Nee. Pass auf, das ist Fantasy Flight. Nach all der Zeit haben sie sogar einen großen Artikel gemacht, warum sie den Leuten erklären, Leute, diesmal kein, was ist das, Living Card Game? Ne? Also wie bei, ne, das sind Boxen und da weißt du, was drin ist. Sondern jetzt wieder ein Trading Card Game. Das heißt, du kriegst wieder Booster für $3 zumindest, also ne, im Englischen, im Deutschen weiß ich noch nicht so ganz genau. Und da weißt du dann nicht, was da drin ist. Und vielleicht hast du den ganzen Schrott
cool.
schon, der da drin ist. Ne?
Das ist ja
total super.
Und da sind dann so 4 Karten drin oder 5. Und das wichtigste Element ist so ein Würfel. Und dann kannst du damit quasi Charaktere gegeneinander kämpfen lassen. Die sind dann da auch drin und die haben dann, ne, also es ist so eine Kombination, also es ist ein Duellspiel, ne, und deine Charaktere gegen die deines Gegners und die haben dann quasi, dann können dann hier das Lichtschwert von Luke, das hat dann quasi einen extra blauen Würfel und dann kannst du den mitwürfeln, wenn dann Luke Skywalker kämpft oder wie auch immer.
Aber du musst noch erwähnen, dass der Würfel dann aber nicht in dem Paket drin ist.
Da ist aber in jedem Paket ist ein Würfel.
Okay, es gibt hier so Starter-Sets.
Aber es ist nicht genau. Aber es ist nicht notwendigerweise der Würfel, den du brauchst. Also es wäre.
Doch, ne? Das hast du falsch verstanden. Pass auf, da ging es nur darum, da muss ich jetzt einmal kurz ins Detail, ja. Wenn du jetzt hier den Legendary, weiß ich nicht, Admiral Akbar, den hast du jetzt da drin. So, und der hat jetzt seinen Würfel dabei. Wenn du den jetzt, ne, du kannst jetzt mit 30 Punkten kannst du deine Charaktere da zusammenschrauben. Und jetzt hat der Admiral Akbar, da steht jetzt drauf, hör mal, den kannst du einmal mit einem Würfel spielen für 6 Punkte oder mit 2 Würfeln für 14 Punkte.
Oder, ja, genau, so, aber so der erste Würfel ist dabei.
Genau, aber für den zweiten Würfel musst du quasi Admiral Akbar nochmal aus dem Booster-Pack ziehen. Ja, aber, ne, also.
Achso, das heißt, in dem Booster-Pack ist auch ein Würfel dann immer mit drin, passend zu der jeweiligen Figur, die da drin ist.
Genau, da ist immer das kann entweder ein Charakter sein oder ein Gegenstand, den du da dranhauen kannst. Ja, und also in den Staaten ist das jetzt quasi Mitte November ist das released worden. Die erste Welle an gedrucktem Zeug ist komplett abverkauft, kannst du schon nicht mehr erholen. Starter-Sets irgendwie für mehrere hundert Dollar auf eBay aufgetaucht und so all der Schrott. Und ich sag mal, kurz vor Weihnachten sind wir ja auch soweit. Aber die Tatsache, dass du davon noch nichts mitbekommen hast, würde ich jetzt sagen, das ist vielleicht nicht so ein Run da drauf los.
Ne, aber ich bin auch nicht mehr so in der Collectible Trading Card Game. Das hatten wir Magic schon. Ja, das hat irgendwann auch gehört.
Ich habe auch gesagt, hier, der Matthias, der ist ein Schritt ist ja noch von Magic entfernt.
Das Schlimme ist, ich hab damals halt die Kohle dafür nicht gehabt.
Ja, ich meine, Magic
war. Und auf einmal sehe ich mich jetzt in der Lage, so, ach, dann nehme ich mal noch so einen Booster mit. Und im Kollegenkreis habe ich schon, denn diese ganzen Floskeln, mit denen man sich das selber dann schön redet, ja, wenn ich dann mal online was bestelle und dann komme ich nicht ganz auf den Versand hier, Versand umsonst ist, ach, dann bestelle ich einfach nur so ein paar Booster-Pakete
mit dabei. Tut doch nicht weh, mal so ein 3. Und dann hier auch schön. Nee, mit dem Kollegen immer nur gleich viele Pakete kaufen.
Ja, okay, die Regel habe nicht ich aufgestellt, die ist von Dirk und seinem.
Also schöne Grüße an unseren Hörer.
Ja, das ist schon. Ja, okay. Obwohl, ich meine, Magic war ein gutes Spiel, muss man jetzt, ne?
Ich weiß nicht, genau
vor ein paar Jahren.
Richtig gutes Spiel.
Irgendwie um 9 Uhr, nachdem wir uns irgendwie. War dann spontan die Überlegung, lass uns mal hier in Limbecker Platz, die haben Leute bis 24 Uhr auf. Wir haben nichts gefunden, was wir uns kaufen wollten, außer jeder so ein Magic Cat. Das war ein schöner Abend, wir haben danach nie wieder gespielt, aber.
Ja. Sei froh, sonst würdest du heute in Magic
haben. Ja, genau.
Gerade in Ländern.
Außerdem, das Problem ist, ich muss momentan erstmal meine ganzen ungespielten Computerspiele abhaken. Da kann ich mir jetzt nicht noch ein Trading Card Game leisten.
Also ich gebe das, ich fühle mich so nicht suchtgefährdet. Das mag.
Ich habe das unter Kontrolle.
Hör auf zu lachen,
Daniel. Das ist total unter Kontrolle.
Aber ich werde mir das Starterpaket und ein paar Booster-Pakete werde ich mir kaufen. Also ich will das sehen. Das Schlimme ist hier, einige meiner Lieblings-YouTube-Brettspieler hier, Team Covenant, die viel X-Wing-Content und Netrunner-Content machen, die haben mir das irgendwie beigebracht. Also ich habe habe ich davon überhaupt nichts gehalten. Ich fand noch nicht mal das Konzept gut mit den Charakteren da. Und dann habe ich ein Let's Play gesehen, noch ein Let's Play gesehen, noch eine Erklärung.
Ach, ist gar nicht so schlecht. Ist doch nicht so schlecht.
Da steckt ja wirklich was hinter, ne? Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich.
Wie Zigaretten, der erste schmeckt irgendwie nicht, aber dann
der einzige Nachteil ist, dass halt diese Booster-Pakete drin sind und du nicht weißt, was du kriegst, ja.
Ja, gut. Jetzt großartig. Ich sehe den Matthias schon hier.
Januar Privatinsolvenz.
YouTube-Channel hier live ausgepackt.
Nee. Und dann, Unpacking. Können wir auch als Podcast machen. Ich reiße jetzt die Tüte auf. Es sind jetzt so Karten drin. Also auf der einen, die ist so gemalt.
Ja, die sieht so aus. Und schon wieder ein Sturmtruppler.
Aber der sieht ein bisschen anders aus, seht ihr? Ach nee, sehen könnt ihr es nicht, aber...
Ja, ist für den Podcast, glaube ich, ganz, ganz toll gerade dieses Jahr. Dieses Knistern, ne, das kannst du noch hören.
Ja, das klingt nach einer tollen Idee.
Sehr schön.
Okay, freut mich, dass ich dir das noch beibringen konnte vor Weihnachten, Patrick. Ich bin mir nicht sicher, ob du dich davor verschließen können wirst.
Aber der sucht nur einen neuen Mitspieler noch, um noch einen reinzuziehen.
Ich brauche keine Mitspieler, ich brauche Gegner, aber gut.
Ja, klasse. Sehr, sehr gut. Okay, kommen wir zu Ende. Das war unsere vorletzte Folge wahrscheinlich vor Weihnachten in dieser Runde. Wir hoffen dann nochmal zwischen Weihnachten und Jahr eine Folge zu machen. Wir wünschen natürlich allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest und lasst euch mal ein paar Tage ein bisschen Ruhe gönnen. Das kann auch nicht schaden. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, dass wir uns noch einmal in diesem Jahr hören. Das wäre ganz gut.
Ja, dann erstmal belassen wir es bei einem frohen Weihnachtsfest.
Genau.
Genau. Alles klar. Ja, dann und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
Macht's gut.
Ciao. Jo, tschüss.
Tschüss.